Das Kriegspferd ist aus dem Sack. Kingdom Come Deliverance 2 kommt. Und es wird riesig. Fans von Mittelalter, von Rollenspielen und von Spielen, in denen man die Wände seiner Nachbarn mit Mist bewerfen kann, finden sich in Harmonie zusammen zu einem Freudentanz. Denn auf diese Nachricht warten wir schon so lange. Und wir hier bei GameStar warten auch schon eine kleine Weile darauf, endlich mit euch darüber sprechen zu dürfen. Denn wir hatten einen Vertreter aus allen drei genannten Kategorien vor Ort in Prag, als Kingdom Come 2 enthüllt wurde. Und wir haben so viele wundervolle, exklusive Hintergrundinfos für euch, die endlich raus müssen. Wir wollen deswegen auch gar keine Zeit verschwenden und einfach direkt zum Thema kommen. Ich begrüße also herzlich zum einen den besagten geheimnisvollen Vertreter. Er ist frisch aus Prag zurück. Es ist Demi. Herzlich willkommen.
Hi, Geraldine.
Schön, dass du da bist. Und bei so einem großen Thema darf natürlich auch ein weiterer Gast nie fehlen. Er hat aus professionellen Gründen im Rahmen seines Geschichtsstudiums seinerzeit viele Häuserwände mit Mist beworfen. Und er ist natürlich in Kingdom Come 1 zu Hause. Herzlich willkommen, Fabiano.
Seid gegrüßt. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann und habe tatsächlich in meinem Studium viel über das Mittelalter gelernt, vor allem über Landwirtschaft, wobei ich dann gelegentlich eingeschlafen bin.
Und Mist, das gehört ja auch zum Themenkomplex Landwirtschaft. Mhm. Ich bin so aufgeregt. Ich habe schon vieles von dir gehört, Demi, aber ich glaube auch noch nicht alles. Das heißt, vieles werde ich heute auch zum ersten Mal hören und ich bin so, so gespannt, was du zu erzählen hast. Aber vorher mal, wie ist überhaupt dein Besuch in Prag abgelaufen? Ich habe das jetzt so lapidar gesagt, du warst in Prag. Was ist denn da passiert, Demi?
Ich bin hingeflogen mit einem Flugzeug. Nein, also ich bin hingeflogen, wurde da einquartiert. Zum ersten Mal im neuen Studio von Warhorse. Ich war ja auch damals schon bei Kingdom Come Deliverance 1 in Prag bei ihnen zu Besuch. Das war noch ein anderes Studio. Das war 2017. Das ist unglaublich, wie lange das schon her ist. Und jetzt 6, 7 Jahre später im neuen Studio und da haben sie, das war sehr cool, weil morgens haben sie mir nicht nur das Spiel gezeigt im Sinne von diesem Trailer, den ihr da draußen jetzt auch alle sehen könnt, ja, also diese 15 Minuten Präsentation haben sie mir gezeigt. Sie heißt unter anderem einer der Chefentwickler, Daniel Bafra war auch dabei, der so der Chef ist für die Story. Der Prokof Jirsa ist der Chefentwickler, mit dem ich hauptsächlich gesprochen habe. Da war noch jemand dabei, der Viktor, ich will seinen Nachnamen nicht butschern, Hössel, glaube ich, der vor allem für diesen historischen Part verantwortlich ist, also für die Schnittstelle zwischen Art, Design und historischem Realismus. Also da saß ein ganzer Raum voller Devs und die haben mir diese Präsentation gezeigt. Und darüber hinaus konnte ich das Spiel sogar spielen morgens, was sehr cool ist, weil weltexklusiv. Ich darf aber nicht drüber reden, was ich da gespielt habe.
Verdammt.
War das tatsächlich, ja, Warhorse, ich kann das auch verstehen, sie wollen halt erst zu einem späteren Zeitpunkt über konkrete Gameplay-Details sprechen. Das heißt, dieser Gameplay-Part, den ich gespielt habe, der sehr gut war, das darf ich zumindest sagen, der war jetzt nur zur Vorbereitung für die Interviews, um so ein bisschen Hintergrund zu verschaffen. Aber nichtsdestotrotz sehr cool. Und dann habe ich mir den ganzen Tag über so ein bisschen die einzelnen Departments angeschaut bei ihnen im Studio. Ich war sogar mit dem Tom McKay, also mit dem Heinrich, war ich in der Tonaufnahme, was auch extrem cool war. Mit dem habe ich ein bisschen gequatscht. Und dann abends war das große Finale. Da waren wir auf so einer Party in einer ehemaligen tschechischen Kaserne, die umgestaltet wurde zu so einer Fire-Location. Und da haben zum ersten Mal die Entwicklerinnen und Entwickler, also die Belegschaft, hat zum ersten Mal diesen Trailer gesehen. Das heißt, es war der Moment, wo dann zum allerersten Mal diesen über 200 Leuten mittlerweile gezeigt wurde, dass also quasi das erste Mal das große Ganze von den aus den Einzelteilen, an denen sie jetzt alle seit 6 Jahren arbeiten. Und das war schon ein sehr, sehr cooler Moment. Da haben sie dann vorher noch so ein bisschen Grußworte rübergefunkt. Gab es dann eine Videobotschaft von dem Chef von PlayOn. Es gab eine Videobotschaft von Embracer, wo Embracer auch gesagt hat, wir hoffen, dass es den Spielerinnen und Spielern da draußen gefällt, aber auch den Shareholdern. Ja, das ist für Embracer auch immer wichtig. Genau, oder dann haben sie noch irgendwie 1, 2 YouTuber damit reingecastet oder reingeschnitten, was auch sehr schön war. Und dann kam mal dieser Reveal und danach gab es so ein bisschen Party, wo ich dann Gelegenheit hatte, mit vielen aus dem Studio auch ein bisschen so zu quatschen, ein bisschen so mehr off the record zu reden und so. Also es war insgesamt ein sehr prall gefüllter Tag, aber einer, wie ich ihn liebe, weil das tatsächlich diese Studiobesuche sind, wo man mal so richtig reinkommt. Ne? Du wirst nicht nur mit einem Entwickler irgendwie da oder mit einem Publisher-Vertreter da irgendwo in den Raum gesetzt und bekommst eine Pressemitteilung vorgelesen, sondern ich hatte halt wirklich Gelegenheit, tief und viel mit den Leuten da zu reden. Und das habe ich euch alles mitgebracht.
Und ich bin so gespannt, weil es ist ja wirklich also sehr, sehr exklusiv, was wir da jetzt zu dem Zeitpunkt schon wissen, jetzt wo gerade mal der Trailer gezeigt wurde. Und es ist so aufregend und wir sind eigentlich schon seit Tagen aufgeregt, wann wir endlich darüber sprechen können, weil es einfach, oh mein Gott, es ist ein Thema, auf das so lange schon gewartet wurde, wonach so oft gefragt wurde. Und ja.
Ja, und Fabiano und ich haben auch noch gar nicht drüber geredet.
Ja,
ja, ich habe eigentlich gedacht, Fabiano würde ab dem Moment, ab dem ich zurück bin, mir quasi die Tür einrennen, von wegen so erzähl. Nicht Funkstille. Nur so ein, ja, sorry, ich bin ein bisschen busy, ich kam noch nicht dazu. Und dann war er auch noch in dem einen Meeting, wo ich unter der Hand euch schon mal ein bisschen was erzählt habe, war er auch noch zu spät. Das heißt, da hat er auch noch die ganzen Insights verpasst.
Ja.
Das heißt, das hier ist jetzt live und in Farbe Fabianos Initialreaktion auf Kingdom Come 2.
Aber das ist ja auch schön, dass ich da initial drauf reagieren kann. Ich war immerhin mit einem anderen Mittelalterspiel beschäftigt und das war Manor Lords. Das heißt, ich bin gerade verwöhnt, was Mittelalterspiele angeht.
Ja.
Ja, Maurice ist auch ganz aus dem Häuschen, der war auch mit in Prag, hat sich das mir aus der Streamer-Sicht angezeigt, was auch interessant war, weil er hat ja Kingdom Come Deliverance 1 gar nicht gespielt. Und das wird ja sowieso so ein bisschen Spagat für sie natürlich, weil sie im Trailer auch sagen, ja, wir wollen ja sowohl für Neueinsteiger als auch für Kenner der Serie, was halt bei einem Story-Rollenspiel, wir erinnern uns an die Witcher-Trilogie, ist halt das eine Herausforderung, wie du halt das irgendwie zusammenbekommst, dass beide Zielgruppen zufrieden und keine überfordert oder gelangweilt ist. Ja, also, dass du das hinbekommst. Und da war Maurice ganz cool an meiner Seite, weil ich ihn da auch mal fragen konnte, wie er die Sachen halt wahrnimmt. Genau, und er meinte auch, als Mittelalter-Fan gab es schon schlechtere Zeiten als gerade.
Wirklich, ja. Und das Thema, das du gerade angeschnitten hast, mit dem neue Fans abholen und so weiter, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück, da bin ich sehr gespannt. Aber Fabiano, bevor du jetzt quasi alle Sachen hier initial erfährst, das ist eigentlich perfekt, weil dann kann ich dich jetzt ganz unvoreingenommen fragen, was waren denn auch, bevor du wusstest, dass es kommt und bevor du die Sachen gehört hast, deine Erwartungen an ein Kingdom Come 2 nach dem ersten Teil?
Also es ist schwierig, also Kingdom Come war halt ein sehr einzigartiges Spiel und man möchte natürlich vor allem dann, wenn man das mochte, dass es eben mehr von dem ist. Es ist natürlich ein bisschen langweilig zu sagen, ja, ich will das Gleiche nochmal. Ich vor allem hatte mich auf zwei Sachen im Prinzip gefreut, zwei Dinge, die ich schön fände, von der ich auch schon mitbekommen habe, dass sie so ein bisschen vielleicht relevant sein könnten in dem Spiel. Ich hatte mich einmal sehr darauf gefreut, mal eine richtig große Mittelalterstadt zu haben, weil in Kingdom Come 1 hattest du zwar diese sehr maßstabsgetreue, realistische Umgebung rund um Scarlet war das Dorf und es gab noch diese größere Stadt, wie hieß die nochmal? Rathai. Genau. Es gab Silber Scarlets Dorf und noch andere Dörfer und Rathai.
In Sassau war das mit dem Kloster.
Genau, ja. Und das war schon cool, das war auf jeden Fall schön gemacht, aber mir hat so diese eine große Stadt gefehlt, also dieser Novigrad-Moment in Witcher 3, weil es gibt ja natürlich große Städte, Prag ist ja ganz in der Nähe. Und da war halt meine Hoffnung, dass wenn ein neuer Teil kommt, wir mal wirklich eine große Stadt zu Gesicht bekommen, eine große, mittelalterliche, cool inszenierte, historisch, soweit es geht, akkurate Großstadt. Das ist was ich gerne in einem Kingdom Come sehen wollte. Und ich bin auch jemand, ich freue mich halt immer sehr darüber, wenn Spiele sehr rollenspielig sind. Und klar, Kingdom Come ist ein Rollenspiel, aber war schon eher eins auf der narrativen Seite, eins, wo viele Ausgänge recht festgesetzt waren, wo Heinrich eine feste Person war. Ich hatte ja immer die Hoffnung, dass wenn ein neues Kingdom Come kommt, ich vielleicht nicht mehr Heinrich bin, weil ich gerne einen eigenen Charakter gebaut hätte. Und ich hatte mich zu guter Letzt noch darauf gefreut, das hatte ich in unserem Mittelalter-Talk angerissen, Geraldine, als wir auf der Cactus waren, hatte ich gesagt, ich hätte gern ein Turnierspiel und das habe ich damals nicht gesagt, weil wir nicht zu sehr Richtung Kingdom Come 2 schielen wollten, aber das könnte ich mir auch gut für Kingdom Come vorstellen, wenn ich da wirklich, wenn sie gute Pferdekämpfe haben, vielleicht mal einen Tios zu haben oder wirklich so auf Turnierreise zu gehen, ist wahrscheinlich unrealistisch, weil sie werden, wenn sie den Maßstab beibehalten, jetzt nicht ganz Tschechien abbilden, sodass man von einer Stadt in die nächste trampen kann und dann ein Turnier schlägt und dann wieder nach Hause geht oder so. Aber zumindest irgendeine Form von größerem klassischen Mittelalterturnier fände ich richtig cool.
Ja, Thema Charakter und Story ist die perfekte Überleitung, um jetzt rauszufinden, was es denn jetzt wirklich wird und inwiefern es deinen Erwartungen widerspricht oder entspricht. Und dazu kommen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbung. So, Wir sind uns hier ja alle einig, dass wir das Mittelalter lieben. Aber ganz ehrlich, es ist schon auch super, das Mittelalter aus dem sicheren Abstand der heutigen Zeit zu lieben. Denn heutzutage gibt es, anders als damals, zum Beispiel Mittelalterspiele, 3D-Kino und natürlich leckere zuckerfreie Getränke in zig Geschmacksrichtungen von Holy. Und egal, ob ihr Holy jetzt noch nie probiert habt oder schon Fan seid, ich habe in beiden Fällen etwas für euch. Wenn ihr ganz neu dabei sein solltet und einfach mal Lust habt, Holy ganz hemmungslos feudal in allen Sorten auszuprobieren, um rauszufinden, ob es was für euch sein könnte, dann kann ich euch das Starter-Set Deluxe empfehlen mit insgesamt 43 Probierpäckchen Energy-Drinks, Ice-Tees und Hydration-Drinks in allen erdenklichen Sorten, weit über das banale Softdrink-Sortiment hinaus. Ein Shaker zum Zubereiten ist dann auch noch mit dabei und wenn ihr über unseren Link bestellt oder am Ende der Bestellung unseren Code GAMESTAR5 eingebt, dann gibt's das alles für nur 44,99 oder auch noch in noch kleineren Varianten für kleineres Geld. Und wenn ihr schon längst Teil der Holy Community seid und schon längst wisst, was euch gefällt, dann habe ich trotzdem was Neues für euch, nämlich die neue und extra große Sorte Grapefruit Giraffe. Die ist doppelt so groß wie die normalen Portionen und bestimmt mindestens 10-mal so grapefruitig. Das ist eine limitierte Edition, also wenn ihr die Sorte gern euer eigen nennen möchtet, dann solltet ihr möglichst schnell mal vorbeischauen, weil wahrscheinlich wird es sie nicht mehr allzu lange geben. Ich würde mich jedenfalls so oder so freuen, wenn ihr einfach mal über unseren Link in der Beschreibung im Shop vorbeischauen wollt und mit unserem Code GAMESTAR5 sogar noch 5 Euro dabei spart. Wir müssen ja schließlich auch genießen, dass wir in einer Zeit leben, in der es Gutscheincodes gibt. So, Thema Story und Charakter. Es klang schon raus, man spielt wieder Heinrich und man spielt die Fortsetzung von Heinrichs Geschichte in Teil 1. Demi, was weißt du schon darüber, was kann man schon verraten?
Ja, also du hast es gerade angerissen, da wird Fabiano auf jeden Fall enttäuscht, weil man halt wieder Heinrich spielt. Sie sagen ja, dass du zumindest, dadurch, dass er ja immer noch ein junger Kerl ist, in der Lage sein sollst, ihn so ein bisschen zu formen. Ich kann mir durchaus vorstellen, weil sie natürlich in einem sehr allgemeinen Sinn gesagt haben, dass sie alle Aspekte des Vorgängers überarbeiten wollen, die so ein bisschen rougher waren. Das ist natürlich so eine, ne, das ist halt eine All-or-Nothing-Aussage. Ja. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie da auch ein bisschen mehr Vielfalt aufnehmen. Was ich zumindest weiß, ich war ja, als ich mit Tom McKay in dieser Phone-Booth war, das ist ja was, worüber wir sehr selten sprechen, in dieser Recording-Booth, weil das ja die Leute nicht so groß interessiert, so Sounddesign und so, aber das ist absolut faszinierend, mitzuerleben, wie die Dialoge im Spiel werden ja nie wirklich als Dialog aufgenommen, sondern die Person sitzt ja allein da in der Tonkabine, so wie Fabiano jetzt gerade, und nimmt das dann auf. Und das sind teilweise auch dann Sachen, Dialoge, die weitergeführt werden, die er zuletzt dann eben vor 2,5 Jahren aufgenommen hat, weil man muss auch mitbedenken, das ist halt seit 6 Jahren eine Entwicklung. Aber auf jeden Fall habe ich dann mitbekommen, wie er dann unterschiedliche Gesprächsantworten von Heinrich durchgeben musste. Und dann sagt dann die Regisseurin ihm dann irgendwas durch und dann fragt er dann so, ja, okay, bin ich denn jetzt überrascht oder bin ich aufrichtig überrascht oder bin ich so ein bisschen fake überrascht oder bin ich skeptisch überrascht? Und dann sagt sie, mach mal alle 4. Und da wäre mein Gehirn explodiert. Ich wüsste gar nicht, wie ich sowas intellektuell weitergeben soll, an meinen Mund auf 4 unterschiedliche Arten und Weisen überrascht zu sein. Aber da merkst du zumindest, okay, sie fächern den Charakter eben in alle möglichen Antwortrichtungen wieder aus. Aber er wird natürlich vorgeschrieben bleiben oder vorgefertigt bleiben. Ich find's ganz cool, weil Kingdom Come, von allem, was ich auch von den Devs erfahren habe und was im Trailer steht, wird halt wirklich eine Fortsetzung im besten Sinne. So ein bisschen, in meiner Titelstory vergleiche ich es mit Star Wars 5, auch wenn das ein bisschen abgedroschen ist, Star Wars 5 immer als perfekte, also das Imperium schlägt zurück, immer als perfekte Fortsetzung herzunehmen, aber sie ist nun mal perfekt, dass sie halt nicht einfach Kingdom Come 1 wiederholen, sondern aufbauen darauf und die Geschichte wirklich weiterentwickeln. Also du merkst schon im Trailer, Heinrich ist halt eben jetzt kein irgendwie Noob mehr, sondern er ist halt ein ausgebildeter Ritterknappe, auch wenn das ein bisschen widersprüchlich klingt, aber er ist halt kein Farmer mehr oder kein Schmied mehr. Er kennt sich aus, er kennt die Welt und er hat eben diese Rachemission, die eigentlich ja nur groß im Prolog des ersten Teils vorkam, hat er halt nicht vergessen. Der Trailer zeigt da ja sehr viel, auch diesen Marquardt von Aulitz oder wie er heißt, also diesen glatzköpfigen Schurken. Es wird auch gesagt, dass der Scope sich deutlich vergrößern soll vom Spiel. Also du hast jetzt ne, im ersten Teil war es ja vor allem okay, so sehr lokale Lords, die halt ne, sich mit Banditen rumschlagen, also extrem eng im Fokus, was Teil des Charmes von Kingdom Come 1 ausgemacht hat. Aber jetzt wollen sie halt viel, viel größer werden, weil es ja, ich sag mal, das, was in Böhmen abging, war ja für das gesamte Heilige Römische Reich damals durchaus wichtig, weil es da ja auch um die Könige ging, um König Wenzel und um Sigismund, die dann miteinander in der Fehde lagen, um den Aufstieg der Hussiten, also ne, auch das Hinterfragen von der katholischen Oberherrschaft und solche Sachen. Also da war recht viel im Gange und zumindest versprechen die Entwickler, dass sie da dass sowas deutlich tragender werden soll in der neuen Story. Du hattest ja bei Kingdom Come 1, glaube ich, diese eine Story mit dem Priester, wo man sich so besoffen hat mit dem zusammen. Das war ja herrlich, herrlich lustig. Aber da kam so ein bisschen nur diese Hussitenseite durch, dass es da halt innerhalb der Kirche irgendwie Widerständler gibt und alles drum und dran. Und das soll halt jetzt viel, viel mehr zum Tragen kommen. Also sie meinten sogar, sowas, was man im ersten Teil bei der Schlacht um Talmberg hatte, also diese große Belagerung, die ja der Story-Höhepunkt eigentlich war vom ersten Teil, das soll es halt da andauernd geben. Mhm. Ja. Gleichzeitig soll die Story nichts an ihrer Plausibilität verlieren. Also du wirst jetzt nicht irgendwie so Helms Klamm-mäßig da mit 400.000 Truppen aufwarten oder so, aber solche Scharmütze, ja, so größere Gefechte zwischen Rittergefolgschaften, größere Belagerungen oder auch einfach nur spektakulärere Schauplätze und Setpieces und so, das wollen sie schon jetzt deutlich umfangreicher inszenieren, weil sie auch einfach das Budget dafür haben. Und last but not least, was ich sehr cool finde, der Hauptplot war ja jetzt nicht die größte Stärke von Kingdom Come 1, das war ja alles eher basic, so halt eine Origin-Story. Aber die Charakterentwicklung, die fand ich halt cool. Also gerade Hans Capon, der Schnöseladlige, den man ja am Anfang nur hassen konnte, weil er halt so verwöhnter Knilch war, der ja dann im Laufe der Story so ein bisschen dein bester Freund geworden ist und sich auch weiterentwickelt hat. Und du merkst auch schon am Trailer, dass der zweite Teil eben das mitnimmt. Also dass er nicht sagt, wir resetten jetzt einfach wieder Charakterentwicklung, sondern die beiden sind jetzt halt Best Buddies und erleben zusammen Abenteuer und man schaut, wohin es sich dann weiterentwickelt. Ja, und das gibt mir auch so ein bisschen Vertrauen, dass auch diese, zum Beispiel die Beziehung mit der Theresa und so, also dass das alles halt in interessante Richtungen weiterentwickelt wird. Und dieses Weiterentwickeln ist was, das finde ich toll, weil wir das in Open-World-Spielen heutzutage gar nicht mehr so oft haben, seit ja auch jedes Assassin's Creed ein Reset ist, dass halt über mehrere riesige Spiele Figuren halt weiterentwickelt werden und gezeigt wird, wie sie altern. Da freue ich mich sehr drauf.
Weißt du denn schon, in welchem Jahr das spielt, das Kingdom Come 2?
Nee, ich weiß nicht, wie viel später es ist.
Das ist halt sehr interessant, weil der ganze historische Unterbau natürlich da dann irgendwie relevant wird. Und ich schon überlegt habe, so was sind die nächsten Etappen, die sie da irgendwie ansteuern können mit Sigismund. Und ich glaube, der erste hat ja auch irgendwie darauf geendet, dass sie gesagt haben, Sigismund ist gar nicht so der Böse in der Geschichte, sondern halt eher die Person, die versucht, hier gerade alles zusammenzuhalten, weil Wenzel halt ein Tunichtgut ist, der im Prinzip nicht seine königlichen Pflichten erfüllt, sondern den ganzen Tag nur jagen will und deshalb eingesperrt wurde und so etwas. Und das fühlte sich schon ein bisschen final an, dieser Konflikt zwischen Sigismund und Wenzel. Jetzt bin ich sehr gespannt, welchen Konflikt sie jetzt aufbauen, weil der nächste größere Konflikt rund um Sigismund waren ja dann eigentlich schon die Hussitenkriege, aber die waren ja irgendwie 10 Jahre später und das klingt jetzt erstmal nicht nach 10 Jahre später, was du erzählt hast.
Ja, und zumal sie ja einfach noch diese persönliche Rachegeschichte irgendwo stattfinden lassen, weil ja. Du hast ja, glaube ich, das Schwert von deinem Vater ja immer noch nicht gefunden im ersten Teil, genau, und ja, und die Rache hast du ja sowieso nicht genommen, also da bin ich sehr neugierig, aber das werden wir dann abwarten müssen.
Ja, ich meine, da stecken gleich mehrere große Herausforderungen drin, oder? Also, wie du schon sagst, eigentlich in der Größenordnung gab's das fast nur bei The Witcher, oder? Dass man sagt, man macht wirklich eine Fortsetzung im Sinne von, alles entwickelt sich weiter, die Story geht weiter, du spielst den gleichen Charakter, der älter wird und mehr kann und mehr weiß und Sachen erlebt hat. In der Größenordnung fast nur bei The Witcher. Und bin ich jetzt schon sehr gespannt eigentlich, wie sie das machen. Weil das ist gar nicht mal so leicht, zum einen mit dem Thema, das wir schon angerissen haben, da jetzt neue Leute auch mit ins Boot zu holen, aber auch, wie man das mechanisch abbildet, oder? Weil ich meine, man kennt ja so das klassische Ding in Rollenspielen oder auch anderen Genres, wenn man den gleichen Charakter spielt, aber man will halt trotzdem von vorne anfangen, dann gibt's wieder irgendeine Story-Ausrede, warum du jetzt, oh nein, jetzt habe ich all meine Fähigkeiten vom letzten Mal vergessen, oh, ach blöd, naja, ich find's bestimmt wieder im Laufe des Spiels. Wie wird das mechanisch abgefangen?
Das ist eine gute Frage. Also zumindest hat der Prokop Jeser mir gesagt, also der Lead-Entwickler, dass sie das behutsam machen wollen. Also das ist halt, also dass sie sich der Herausforderung bewusst sind, dass es auch eine große Herausforderung ist, aber das ist ja im Endeffekt, dadurch, dass die Story von Kingdom Come 1 jetzt nicht die Hauptstory eigentlich gar nicht so tragkräftig war, dass es gar nicht so viel ist, was du den Leuten mit auf den Weg geben musst. Nämlich halt, ne, diese Grundausgangslage mit Heinrich, dass er halt da, warum er da auf Rache aus ist und so, das und dann eventuell noch, sag ich mal so, diese Verwandtschaftsverhältnisse, die im Laufe der Story, ich spoilere jetzt nicht zu viel, im Laufe der Story so rauskommen. Viel mehr als das ist es ja gar nicht. Sowas wie halt die Freundschaft zu Hans Karpon, die kannst du ja auch transportieren. Also, ne, das ist ja sowas, was du sowieso in erster Linie fühlbar machen musst, was du den Leuten schlecht sagen kannst. Auf der anderen Seite, du hast The Witcher auch angesprochen. Ich habe das Gefühl, es geht noch mal weiter als The Witcher, weil ich finde gerade so von The Witcher 2 zu The Witcher 1 und The Witcher 3 zu The Witcher 2, die Berührungspunkte zwischen diesen ganzen Spielen waren ja dann im Endeffekt dann doch nicht so dicht, dass man sagen kann, okay, The Witcher 3 funktioniert nicht standalone. Und ich habe das Gefühl, bei Deliverance 2 wird das schon noch mal was, wo sehr viel auch, also der erste Teil hat ja auch extrem viel Worldbuilding betrieben und dir diese Spielwelt ans Herz gelegt und die ganze Heimat von Heinrich und bin ich mal sehr gespannt, ob sie das schaffen, das halt irgendwie so zu transportieren. Weil für viele Leute, ich meine, viele Leute haben ja den ersten Teil auch das letzte Mal vor 6, 7 Jahren gespielt. Die merken sich auch nicht mehr alles. Ich glaube, sie werden da generell halt schauen müssen, dass sie da irgendwie wieder so einen Einstieg machen, der halt cool ist.
Man muss ja auch sagen, mechanisch tatsächlich hatte ich in Kingdom Come nie das Gefühl, dass mein Endgame-Heinrich jetzt wirklich der krasse Macker ist. Das mag auch daran liegen, dass ich einfach mit dem Nahkampfsystem ein bisschen gestruggelt habe und selbst, also egal wie viele Perks ich freigeschaltet habe, ich immer auf die Schnauze bekommen habe. Da ist es ja nicht so wie bei anderen Rollenspielen, irgendwie, dass du dann denkst, ah, jetzt habe ich ja letztes Mal, konnte ich schon einen Feuerball schießen. Das wird so nicht sein. Deswegen haben sie da den Luxus, dass du gar nicht so viel erklären musst, warum Heinrich jetzt bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr kann oder ob er sie kann, ist, glaube ich, in dem Fall gar nicht so schwierig. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du einfach sagst, ja, er hat halt eine gewisse Grundausbildung jetzt. Er wird vielleicht nicht mehr von dem Ausbilder mit dem Holzschwert verdroschen. Aber er ist jetzt auch noch nicht der vollendete Ritter, der eben in glänzender Rüstung losmarschiert und den niemand mehr aufhalten kann, weil das war er auch am Ende vom ersten Teil nicht.
Ja, du kannst es halt auch da so ein bisschen machen wie in The Witcher, wo sich die Frage dann gar nicht groß stellt, weil ne, Geralt halt auch in Teil 3 dann einfach noch sehr kompetent ist und baut dann halt neue Fähigkeiten aus. Und wenn jetzt Heinrich dann am Anfang von Kingdom Come Deliverance 2 ganz ordentlich mit dem Schwert unterwegs ist, ich glaube, dahinter fragt das niemand und du kannst aber trotzdem da halt dann auch wiederum einen neuen Upgrade-Balken draufbauen, dass er einfach dann nochmal besser werden kann mit dem Schwert. Vielleicht machen sie es auch so, dass du halt irgendwie am Anfang dann noch entscheiden kannst, bestimmte, ne, dass du irgendwie vielleicht wählen kannst, wie Heinrich im Vorgänger drauf war, was so seine Schwerpunkte waren, um so ein bisschen halt die Gewichtung zu ändern. Aber ich glaube, das lässt sich bei einem Spiel wie Kingdom Come vergleichsweise elegant lösen im Vergleich zu anderen Spielen, wo du halt am Ende der Super-Duper-Zauberer bist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da haben sie zwei Vorteile. Zum einen, dass sie nicht so sehr auf wirklich in klassische Rollenspielentscheidungen gesetzt haben, im Sinne von, oh, ich habe Entscheidungen getroffen, die jetzt dafür sorgen, dass Heinrich ein ganz anderer Typ ist. Und zum anderen, wie du schon sagst, der Realismus einfach, dass man da jetzt nicht sich um irgendwelche Zauber oder sowas Gedanken machen muss. Ich denke auch. So, Open World ist das zweite Thema, das du angesprochen hast, Fabiano, dass du dir was Größeres gewünscht hast. Und größer ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Das ist fast schon eine Untertreibung, oder?
Ja, ich glaube, da kriegt Fabiano genau das, was er wollte. Es wird, also der Umfang soll ja laut Dan Wavra das Doppelte sein von Kingdom Come 1.
Da schlug ich direkt.
Und diesmal gibt es halt zwei Open World Maps. Das eine ist dieses böhmische Paradies. Das gibt es wirklich. Hat auch einen tschechischen Namen, den ich aber nicht aussprechen kann. Das ist so eine Mittelgebirgsregion. Könnt ihr euch alle mal bei YouTube anschauen oder so. Da gibt es auch so schöne Drohnenvideos, wo man da gucken kann. Das ist halt so, ne, Berge und Wälder und grüne Auen und wie man sich so ein Idyll vorstellt, aber halt deutlich felsiger als die Spielwelt von Kingdom Come 1. Und das zweite, das dürfte dann voll Fabianos Ding sein, ist eben die Stadt Kuttenberg und das Drumherum. Kuttenberg hat auch einen tschechischen Namen, Kutná Hora oder so heißt es heute. Also die Stadt gibt's auch noch und die war damals sehr, sehr bedeutend, dadurch, dass es eben da eine Silberbergwerksstadt war. Das heißt, sie hatte, da war auch die königliche Münzprägeanstalt. Das heißt, sie hatte überregional eine sehr große Bedeutung. Und weil ich habe sie natürlich gefragt, warum nicht Prag? Aber da haben sie mir auch gesagt, das passt einfach besser zu der Geschichte, die sie erzählen wollen in Kingdom Come Deliverance 2, weil sie durchaus, so viel haben sie mir zur Story verraten, die Story soll in ihren grob gezeichneten Linien schon so ein bisschen den historischen Gegebenheiten folgen. Und da war Kuttenberg für diese Story einfach das Entscheidendere als Prag. Und was ich auch weiß, das hat mir dieser Viktor verraten, der für die historischen Sachen verantwortlich ist, dass es auch ein Tunnelsystem unter der Stadt geben wird, was ich sehr interessant finde. Da haben sie gesagt, da mussten sie es ein bisschen breiter machen, weil die wären als Spielmechaniker. Weil ich habe sie natürlich gefragt, wo habt ihr im Prinzip krasse Kompromisse in Kauf genommen zwischen historischer Realität und dem Spiel? Ja, also wo seid ihr quasi hier den leichten Weg gegangen? Dann haben sie gesagt, ja, wir haben die Tunnel ein bisschen größer gemacht, damit man da drin rumlaufen kann. Wo ich mir denke, wenn das der eine Punkt ist, der dir einfällt, dann seid ihr wohl krass unterwegs. Aber er hat mir dann auch erzählt, das ist halt auch das ist immer sowas, so, da kann man halt so selten drüber schreiben, aber dass sie dann teilweise sogar zu Privatleuten in Wohnungen gegangen sind. Ich stelle mir das so geil vor, dass so ein Kingdom Come Van einfach abgedunkelt vor deiner Haustür vorfährt und dann klopfen diese Historiker an deiner Tür und gehen halt rein und machen Bilder von deiner Decke und alles drum und dran. Es muss wohl sehr abenteuerlich gewesen sein, weil natürlich viele Gebäude, die damals in Kuttenberg standen, sind ja immer noch in, ne, das ist ja wie auch in deutschen historischen Städten so, die sind dann immer noch in Betrieb, die sind bewohnt, da kannst du das Abendsstuben oder so, wo man dann auch heute noch rein kann oder eben um Erlaubnis fragen muss, reinzukommen. Da haben sie dann alle möglichen Fotos gemacht und das stelle ich mir so spaßig vor. Aber genau, also sie sind sogar bei so einigen Gebäuden, die zerstört wurden. Ich glaube, das Rathaus von Kuttenberg wurde wohl über die Jahre mal zerstört. Da sind sie dann auch nach Deutschland gefahren und haben da wiederum sich historische deutsche Rathäuser angeschaut, weil natürlich kulturell damals die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland, das hat sich kulturell ja sehr beeinflusst. Und dann haben sie halt versucht, so nah wie möglich ranzukommen an eine historisch plausible Rekonstruktion. Also diese Detailverliebtheit, die ja auch Fabiano und ich so mögen und du ja auch an so einer Open World, da wollen sie halt wieder all in gehen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Mhm. Ui, da habe ich sehr viele, viele Fragen zu. Also Kuttenburg heißt nicht Berg, Kuttenburg.
Kuttenberg, glaube ich.
Kuttenberg. Ist immer die große Frage, Einerlei. Berg oder Burg, ja.
Kuttenberg,
ja. Okay. Bei Kuttenberg.
Ja, jetzt hast du mich nervös gemacht, ja. Ich habe das in meine Titelstory jetzt schon 400 Mal geschrieben, ja.
Kuttenberg. Und es ist also wirklich dann eine. Du hast die schon gesehen, die Stadt?
Also mir wurde viel darüber erzählt, sagen wir so.
Okay.
Ja. Und man sieht es ja auch ein bisschen im Trailer.
Okay. Das ist natürlich dann spannend zu sehen und zu wissen, wie wird diese Stadt zum Beispiel gefüllt. Also ist es dann, sag ich mal, von der Bevölkerungsdichte her wieder so ein bisschen wie Rathay? Oder ist es dann nochmal eine andere Hausnummer mit wie vielen NPCs da rumlaufen? Da mache ich mir natürlich jetzt tolle Visionen.
Also es soll auf jeden Fall deutlich größer werden, weil sie haben auch gesagt, Rathay war ja im Prinzip, das waren ja zwei Straßen.
Ja.
Wenn man es eng nimmt, eine Hauptstraße und so eine Nebenstraße. Und sie meinten, dass es für sie schon eine riesige Herausforderung war, dass im Prinzip, ich weiß nicht mehr, was der genaue Faktor war, aber um ein Vielfaches zu multiplizieren, weil sie natürlich diese Art von Detailliebe verlieren wollten. Und das wirklich, diese Stadt Kuttenberg, wenn man da durchgeht, dass es erkennbar sein soll. Also wenn, genau wie bei Rathay auch, wenn du durchs moderne Kuttenberg gehst, dass du da halt wirklich auch im Kingdom Come das genau sehen kannst und so. Mhm. Also das wird von der Größenordnung entsprechend sein, ja.
Grandios. Weißt du denn, wie der Übergang ist? Weil du meinst, es sind zwei Open Worlds. Und eine davon ist die Stadt und die andere ist das böhmische Paradies.
Genau, die Stadt und das Umland. Also die Stadt ist nicht das alleinige, genau. Und dazwischen wird es eine Ladepause geben. Sie sagen, das ist die einzige Ladepause, die es im Spiel gibt, mit so einem Zwinkern an Bethesda. also du kommst da auch übergangslos in alle Gebäude und so weiter rein. Aber jetzt, wie interaktiv die Stadt sein wird und so weiter, da kann ich da noch nichts
sagen. Ja. Weißt du denn, wie die storymäßig verknüpft sind? Also ob das was ist, wo man erst ab einem bestimmten Zeitpunkt dann tauschen kann oder so?
Keine Ahnung.
Das wird spannend auf jeden Fall. Und Thema Interaktivität, was du gerade noch gesagt hast, Fabiano, da können wir, glaube ich, auch schon, oder kannst du schon ein paar Sachen zu sagen, oder? Was das angeht, was man da jetzt alles so machen kann und vielleicht auch, wie die Leute sich verhalten in der Welt?
Das war eine der Sachen, die ich am coolsten fand. Das hat mir auch der Prokop Jeser verraten im Interview, dass Ich glaube, es war in Kingdom Come 1 auch schon so, aber es ist natürlich vom Maßstab noch mal was anderes, dass wirklich jeder NPC in dieser Welt einmalig ist. Also, dass das nicht irgendwie wie in GTA 5 ist, dass halt die Passanten, wenn du um die Ecke kommst, zufällig zusammengebastelt werden aus so einem prozeduralen Editor, sondern jede Person in dieser Spielwelt hat einen festen Wohnort und ne, das alte Sims-Paradigma hat ein, oder Sim-City-Paradigma hat einen festen Wohnort und feste Routinen und das kannst du natürlich beeinflussen. Ja, und wenn du jemandem die Hose klaust, dann hat die Person halt keine Hose mehr und solche Sachen. Also das finde ich erstmal sehr cool, dass sie das halt auch im Maßstab einer urbanen Open World aufspannen wollen. Und dann meinte er, wollen sie aber auch beim Verhalten der NPCs sehr ins Detail gehen. Also zum Beispiel, wenn du eine Mütze, du hast irgendwie eine sauteure Mütze an und wirfst sie auf den Boden und gehst dann halt ein paar Meter weg, dann kann es halt sein, dass jemand die sieht und sich denkt, oh ja, eine Mütze. Die gehört wohl niemandem und geht halt hin und steckt die ein und dann zieht die Person sogar diese Mütze an. Was halt, was finde ich sehr, sehr cool ist. Also, ne, das ist jetzt natürlich nur ein sehr, sehr kleiner Blick, aber der zeigt so ein bisschen den Anspruch, mit dem sie da rangehen, weil das ist halt so ein, sag ich mal, Kleinscheiß, auf den achtest du ja erst, wenn du weißt, dass es drin ist im Spiel. Ich erwarte ja nicht von meinem Assassin's Creed, dass da Leute sich gegenseitig die Mützen klauen, dass das ist wie auf dem Oktoberfest, ja. aber wenn sie halt auf sowas achten, das bezeugt so ein bisschen, dass sie schon wirklich all in gehen wollen bei dieser Immersion und bei, ne, wie glaubhaft die Open World sein soll. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das realistisch ist. Das ist so ein bisschen das, wo also wenn ich so ein bisschen ein Fragezeichen malen sollte über das Spiel, weil ich bin bei vielen Dingen relativ sicher, dass sie das nicht versemmeln werden, ja, dass sie nicht jetzt plötzlich ein beschissenes Kampfsystem machen oder dass sie ihr Quest-Handwerk verlernen oder so, oder dass sie nicht mehr wissen, wie man schöne Wälder macht. Aber ich habe echt so ein bisschen die Sorge, ob das technisch bis zum Release alles einwandfrei läuft, weil, ne, ja, also die Größenmaßstäbe, die sie sich da vorgenommen haben. Und ich weiß, vor damals, als ich beim ersten Teil zu Besuch war, haben sie noch gesagt, so eine Open-World-Stadt wie Prag mit der Cry-Engine unmöglich. Ja, und jetzt versuchen sie im Prinzip genau das, weil Kuttenberg und Prag geben sich halt nichts in Sachen Größe. Was ich cool finde, also ich finde Ambition immer cool, aber das ist halt so die eine Sache, wo ich sagen würde, okay, da müssen wir auf jeden Fall abwarten, wie die Builds zum Release laufen, und dann zum Release auch schauen, ob das technisch alles einwandfrei ist. Ja. Weil man muss einfach sagen, sowas Riesiges hat dieses Studio noch nie probiert. Ja.
Und, ja. Hatte Teil 1 auch schon technische Probleme zum Start. Ist die Frage, ob das ein schlechtes oder ein gutes Zeichen ist, dass sie potenziell einfach daraus gelernt haben und wissen, was die Fehler waren. Aber ja.
Sie sind halt jetzt als Studio mehr als doppelt so groß, aber das Projekt ist halt auch doppelt so groß. Also,
Das wäre auch sowas gewesen, als ich mich am Anfang gefragt habe, was ich mir noch wünsche für Kingdom Come 2. Ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es insgeheim gedacht. Schön wäre natürlich auch, wenn das Spiel einfach technisch sauber erscheint oder zumindest. Also es ist natürlich immer unrealistisch bei einem so großen Open-World-Spiel, dass keine Bugs drin sind. Da muss man sich wirklich von verabschieden. Aber dass es halt eben in einer Verfassung kommt, dass man wirklich problemlos spielen kann, dass man nicht das Gefühl hat, da ist mittlerweile ein Standbild alle 5 Sekunden, dass nicht wieder horrende Bugs drin sind, wie beim ersten Teil, wo dann irgendwie Pferde unsichtbar wurden und solche Sachen. Das ist natürlich auch noch ein großer Wunsch, den ich habe, dass sie es eben hinkriegen, eine Release-Version zu haben, die man so bezeichnen kann und die sich nicht nach Early Access anfühlt.
Ja, das würde ich mir auch für sie wünschen, weil, ich war noch nie auf einem Studiobesuch, noch bei keinem Spiel, wo ich das Gefühl hatte, die Entwickler sind nicht Feuer und Flamme für ihr Produkt und sind da halt all in. Also selbst bei Skull & Bones in Singapur war das halt sehr, sehr merkspürbar, dass die Leute wirklich Bock haben, das Beste aus diesem Spiel zu machen. Und aber bei Warhorse war es eben auch so, egal mit wem du geredet hast, egal in welcher Abteilung du warst, die Leute, das war nicht irgendwie, oh, da ist der Journalist, ich muss irgendwie schauen, dass das jetzt gut klingt, sondern du merkst, die Leute leben für dieses Spiel und sind da mit einer Passion dahinter. Ich würde mir wünschen, dass es nicht ein weiteres Spiel ist, das zum Launch durch technische Probleme daran gehindert wird, für viele Leute verfügbar zu sein. Auch weil man natürlich mitbedenken muss, das Spiel ist finanziell unglaublich wichtig, sowohl für Warhorse als auch für Plyon, den Publisher, beziehungsweise darüber eben auch für Embracer. Ja, wir wissen alle, in was für einer Kahlschlag-Mentalität Embracer gerade unterwegs ist, analog zur gesamten Branche. Und allein aus der Warte wünsche ich mir einfach sehr, dass dieses Spiel, so es denn gut ist, auch erfolgreich wird.
Ja, Auf jeden Fall. Das ist auch gleich noch ein ganz wichtiges Thema.
Ja, sorry, ich will gar nicht zu sehr alles durcheinander bringen.
Ich notiere mir das hier kurz. Nee, ich packe eine Pinnwandnadel rein, weil...
Ich halte mich wieder nicht an die Regeln. Mann.
Ja, du weißt, das ist hier ein schwer durchgetakteter Podcast. So funktionieren wir. Du fliegst gleich raus, wenn du wieder was vorgreifst.
Dann tue ich einfach so, als hätte ich Kingdom Come 2 gesehen.
Ja, wir packen einfach für die Videoversion halt Fabianos Gesicht drüber und dann sagen wir, Mann, Fabiano, toll, was du da in Prag alles erlebt hast. Aber
auch so mit einer KI-Stimme, die meinen Namen im bisherigen Record einfach ersetzt.
Ja, so. Aber mit so richtig
wenig
Mühe.
Dann grüße ich Fabiano. Ja, genau, mit so richtig so Windows-Stimmen-mäßig, ja.
Ja, also reiß dich zusammen. Okay. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung von dem, was du gesagt hast, mit dem NPCs, die Kleidung klauen oder Mützen fallen lassen, dass man mit diesem System Leuten ein komplett neues Outfit quasi zusammenstellen kann, ohne dass sie es merken. Einfach indem man ihnen nach und nach die Hose klaut, eine neue Hose hinlegt, einen Hut klaut und einen neuen Hut hinlegt und sie merken es einfach nicht. Und dann kann man ihnen Outfits zusammenstellen. Das wäre mein Traum persönlich.
Und das wird genau der Quatsch sein, den die Leute machen werden nach Release. Das ist auch so einer der Aspekte, worauf ich mich freue, dass es vielleicht mal wieder so eine Open World hat wie Skyrim, wo man einfach höllisch viel Quatsch anstellen kann, auch mit irgendwie Manipulation von irgendwelchen KI-Sachen und so. Das wäre cool.
Was ja auch der erste Teil nicht so richtig war. Er war ja keine wirkliche Skyrim-Sandbox, wenn man so sagen will. Er war jetzt kein Spielkasten, wo man reingegangen ist, gesagt hat, jetzt mache ich den verrücktesten Kram. Deswegen meinte ich auch am Anfang so diese Rollenspiel-Vielfalt. Und ich habe nichts gegen Heinrich. Der Grund, warum ich gesagt habe, ich würde gerne was anderes als Heinrich haben, war eben auch aus dieser Perspektive mehr Baukasten, mehr Sandkasten, mehr Mittelalter. Ich verstehe komplett, warum das bei Kingdom Come 1 nicht so war, weil sie haben diesen historischen Anspruch und ein realistisches Mittelalter schränkt sehr stark ein, was für eine Figur du eigentlich sein kannst und wie du eine Geschichte erzählst, die es dir überhaupt ermöglicht, diesen Aufstieg hinzulegen von wegen, am Anfang bin ich ein Niemand und dann bin ich ein bisschen wichtigerer Niemand. Das ist halt nicht so leicht. Das Mittelalter war super einengend, was deine gesellschaftliche und berufliche Planung angeht. Und deswegen war Heinrich halt eine gute Figur dafür. Aber so als reiner Spieler, Rollenspielfan wünsche ich mir natürlich schon mehr kreative Freiheiten zu haben, mehr Quatsch machen zu können. Und das wird ja jetzt in Kingdom Come 2 nicht leichter, weil dadurch, dass du ja gesagt hast, wir setzen nahtlos an Heinrich an, wir setzen seine Story fort, er ist ja jetzt im Prinzip noch eingeengter in dem, was er eigentlich sein kann. Also wir wollen nicht zu viel den ersten Teil spoilern, aber er ist wichtiger als am Anfang von Kingdom Come 1 und wichtig zu sein, seinem Mittelalter heißt halt eben auch einen gewissen Ruf zu wahren und einen gewissen Glanz nach außen zu tragen und nicht irgendwie durch die Gassen von Kuttenberg zu schleichen und Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, wobei Leute das natürlich gerne machen werden wollen. Deswegen ist natürlich spannend zu sehen, wie da die Entwicklungen und die Story-Verzweigungen gestaltet sind, dass man trotzdem das Gefühl hat, Heinrich noch mehr zu individualisieren, weil das wünsche ich mir schon, auch wenn Heinrich wieder da ist, ich will noch mehr individuelle Gestaltungsfreiheiten haben, was das Aussehen angeht, aber eben auch was Skills und Vorgehensweisen angeht. Und das, das Potenzial.
Ja, da bin ich voll bei dir. Es ist halt, also das ist wirklich reine Spekulation von mir jetzt. Das ist auch nichts irgendwie, was ich unter der Hand schon irgendwie weiß oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest diese Rolle als Knappe von Hans Capon die ermöglicht, wenn du, sag ich mal, den Auftrag hast, irgendwas in einem Gebiet zu machen in der Open World, dass er zumindest sich logisch erklären lässt, dass, das wissen wir ja auch alle aus der Historie, dass jetzt, sag ich mal, Handlanger nicht immer edelmütig vorgehen, sondern dass eventuell du sehr organisch die Möglichkeit hast, auch einfach einen Fiesling Heinrich zu spielen, der halt mit jedem Mittel, das ihm recht ist, da seine Sachen durchdrückt. Aber klar, es wäre natürlich auch wiederum cool, wenn du jetzt wirklich einen reinen Dieb spielen könntest und das wirst du ja wahrscheinlich dann nicht können. Also du wirst ja nicht irgendwie die Profession ändern können von Heinrich oder was weiß ich nicht alles. Sondern du wirst halt ähnlich wie Geralt immer in dieser groben Rolle bleiben und es ist eher dein Vorgehen, dass du dann wählst. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es systemisch ganz cool werden kann, wenn die Mechaniken für sich genommen besser funktionieren als im ersten Teil. Weil auch das Stealth-System, also auf der einen Seite hast du dich halt immer gefreut wie ein Schnitzelchen, wenn du halt mal einen Stealth-Kill hinbekommen hast, aber auf der anderen Seite war es halt auch eben so sauschwer. Gut, ich habe sie auch damals gespielt zum Test. Das heißt, ich habe mich sehr tölpelhaft angestellt, weil ich wenig Zeit hatte. Aber viele von den Mechaniken, auch der Schwertkampf und so, das war teilweise ja so schwer, wie ewig du halt mit dem Ritter da im Ringen warst, um mal einen Treffer zu landen und so. Also da bin ich schon sehr neugierig, weil sie meinen, auf der einen Seite, das Spiel soll nichts an Realismus verlieren, also das Kampfsystem soll auch immer noch genauso, ne, mit unterschiedlichen Angriffswinkeln und so weiter, so sein, wie man es kennt oder zumindest diese Essenz behalten. Aber auf der anderen Seite, das haben sie mir auch gesagt, wollen sie schon zugänglicher werden. Ja, nicht im Sinne von irgendwie casual, sondern einfach zugänglicher ihre Mechaniken vermitteln. Und das, aber da merkst du schon, da gerate ich auch selbst so ein bisschen verbal halt ins Schlingern, weil ich mir das noch nicht so richtig vorstellen kann. Mhm. Weil das fände ich schon cool, dass wenn du halt irgendwie so ein Stealth-Bild hast, das darf sich am Anfang gerne richtig sperrig und doof anfühlen. Mhm. Aber irgendwann wäre es dann schon cool, wenn das mechanisch irgendwie interessant wäre. Auch ob es in irgendeiner Form akrobatische Sachen gibt, die du halt machen kannst, die irgendwie interessant sind. Mit Klettern, gerade wenn du Städte hast, wo es irgendwie Dächer gibt oder so, ob man da interessant irgendwie mit interagieren kann. Also da sind schon auch noch sehr, sehr viele Fragezeichen, wo sie halt dann immer nur sagen, ja, wir haben alles überarbeitet und alles verbessert. das werden wir halt erst noch sehen müssen.
Ja. Gibt's vor allem in Sachen Kampfsystem oder noch irgendwas, was du schon verraten darfst, bevor ich deine Pinnwandnadel rausziehe oder noch was von dir, Fabiano? Weil sonst bin ich bereit, die Pinnwandnadel gleich rauszuziehen.
Naja, was man ja gesehen hat, ist, dass es neue Waffen gibt. Das finde ich persönlich cool. Ja. Also Armbrüste waren was mir im ersten Teil gefehlt hat. Und ich finde auch diese ersten Feuerwaffen, weiß ich jetzt nicht, Fabiano, wie es dir geht, aber da bin ich halt sehr neugierig, weil das ja wirklich auch genau diese Zeit war, das 15. Jahrhundert, wo sich da technologisch dieser Umbruch allmählich abgezeichnet hat, das einfach mal in einem Spiel zu erleben. Also ja, wir haben es in Assassin's Creed schon gesehen, aber da war das ja mehr so, ja, der Hauptsache hat jetzt eine geheime Knarre unter der Hand, ja, aber das ist ja jetzt wirklich ein anderer, sag ich mal, historischer Anspruch, den sie da haben. Da bin ich super neugierig drauf, einfach mal damit zu feuern und auch diese Mechanismen da zu sehen, wie diese ersten Handrohre oder was das dann ist oder diese allerersten Arkebusen. Keine Ahnung, ich bin da nicht so tief drin im Thema, aber da bin ich schon sehr neugierig, das mal in live in Action zu sehen und auch zu wissen, ob man sich darauf spezialisieren kann. Ja, das würde ich nämlich gerne machen. Ich will gern so ein Scharfschütze werden, der dann im Kampf einmal schießt und dann eine Minute lang im Kreis laufen muss, um das Ding nachzuladen.
Ja, das klingt auf jeden Fall cool, dass da auch neue Ausrüstungsteile drin sind, mehr Möglichkeiten, sich auszurüsten. Weißt du irgendwas über den Reiterkampf? Ist der irgendwie überarbeitet worden?
Da weiß ich noch nichts.
Weil das weiß ich noch, der war entweder war ultra OP in Kingdom Come 1 oder super hakelig. Wenn du ihn einmal raus hattest, konntest du halt wirklich jeden Raubritter mit einer Attacke wegwämsen, aber du hast ihn halt in der Regel nicht getroffen, bevor du es nicht irgendwie 10-mal an irgendwelchen Schafen trainiert hast. Nicht, dass ich das getan hätte, ich liebe Schafe.
Aber es soll Turniere geben, oder? Jetzt als neue Aktivität?
Ja, sie haben halt in einem sehr allgemeinen Sinn gesagt, dass sie halt mehr generell mehr Aktivität natürlich in der Open World machen wollen, weil auf der einen Seite, ja, das war ihnen auch wichtig zu betonen, größere Open World heißt nicht, wir haben plötzlich Ubisoft-Formel und du hast in deinem Wald irgendwie 400 Aktivitäten oder so. Aber natürlich müssen sie sich irgendwie Gedanken machen, wie sie auch so eine riesige Open World sinnvoll füllen und zumindest in die Richtung haben sie so ein bisschen anklingen lassen, dass es da halt logischerweise halt irgendwie, ne, dass man irgendwie mehr Turniere machen kann, mehr Wettstreitmöglichkeiten. Kann mir vorstellen, dass es auch mit den Armbrüsten oder Schusswaffen oder so, irgendwas, also ist ja Spekulation, aber dass es halt irgendwelche Wettbewerbe geben kann oder so. Und natürlich dieses Klassische, dass du in den Wald jagen gehen kannst, was ja viele Leute im ersten Teil schon gern gemacht haben, ist aber auch noch so ein Fragezeichen. Also weil, ja, der erste Teil war halt sehr glaubhaft, dass schon, dadurch, dass er eben so ein bisschen leer war, da werden mir die Fans jetzt auf die Füße hauen wegen, aber so ein bisschen mehr Interaktivität, so ein bisschen mehr Sandbox-Quatsch und so hätte ich mir schon gewünscht in Kingdom Come 1, gerade wenn man es dann auch so eine Weile oder gerade wenn man es zum zweiten Mal spielt. Also da bin ich auch noch sehr, sehr neugierig, ob wirklich jetzt wieder Quests hauptsächlich sind, das sind, was du machst und ob du an jeder Köhlerei wieder nur vorbeireitest und sie dann auf der Karte markierst oder diese Wandererkreuz oder so, wo du denkst, okay, das ist ein Wandererkreuz. Ja, cool, aber ich bin mal jetzt weiter dann, ja. Es war ja dann oft eher so, wie man halt in Museen, oder wie ich durch Museen gehe. Man sieht das dann so, ah ja, eine Vase. Und dann geht man halt weiter. Also da bin ich auch noch sehr gespannt, ob sie das irgendwie mehr füllen mit interessanten Interaktionspunkten. Deswegen hatte ich auch gefragt, ob sie zumindest irgendwie Geheimnisse in ihrer Open World oder in die Stadt Kuttenberg, ob das da, und da meinten sie, auf jeden Fall wird es halt sehr, sehr viele Secrets geben, die man erkunden kann und so. Auch jenseits der Quests wird es halt Gründe geben, sich in dieser Stadt zu bewegen, was mich ja schon mal so ein bisschen besänftigt und ich gehe mal schwer davon aus, das werden nicht 200 Zettel sein, die man einsammeln muss, wo dann irgendwelche Sachen drauf geschrieben sind, sondern dass sie sich da ein bisschen mehr Mühe geben, interessante Sachen zu verstecken.
Ich frage mich auch ein bisschen, ob Heinrich in Kingdom Come 2 automatisch lesen kann, weil eigentlich konnte er es ja nicht im ersten Teil. Und ich glaube, es ist auch optional, dass er es lernt. Also ich bin mir...
Ist es? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich habe das zumindest im Kopf, vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht muss er es wirklich lernen, um die Story abzuschließen. Ich fand es aber nur ein sehr, sehr schönes, authentisches und cooles Feature, dass du eben wirklich nicht in der Lage warst, manche Texte oder Bücher zu lesen. Das finde ich das immer sehr, cool. Sehr, sehr spannend. Das würde es ein bisschen verlieren im zweiten Teil, wenn er es automatisch kann. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche anderen Sachen, die ungefähr in diese Kerbe schlagen. Und ich fände es cool, wenn er wirklich mal richtig was herstellen könnte. Also coole Waffen bauen oder irgendwie mal einen Bogen selber anfertigen oder irgendwas schnitzen, irgendwie Klamotten machen, sowas mache ich immer ganz gerne. Also Crafting, vielleicht nicht im anstrengenden Sinne von Crafting, sondern einfach nur in einem thematisch passenden.
Ja, naja, auf jeden Fall.
Es würde ja auch gut passen, weil im ersten Teil hatten sie ja auch dieses Alchemiesystem schon, das ja sehr kleinschrittig war im positiven Sinne. Und diese Art von handwerklicher Genauigkeit bei anderen Disziplinen, da wären, glaube ich, viele Fans Feuer und Flamme.
Ja, auf jeden Fall. gerade wenn du irgendwie auch vermitteln willst, wie dieses Spiel eben es gerne tut, wie der aktuelle Wissensstand um die Epoche des Mittelalters ist, weil ich freue mich einfach so sehr, wenn ich dann sehen kann, wenn wissen wir, wie damals Sachen gebaut worden sind und wie Rüstungen geschmiedet worden sind und was waren denn so die ganz kleinen Handgriffe, die man damals machen musste, an die man so als Normalsterblicher gar nicht denkt, und das einfach mal so vor Augen geführt bekommen, wie so eine Armbrust eigentlich zusammengesetzt wird, das fände ich super spannend. Mal gucken, ob sie das machen.
Das ist auch ein gutes Stichwort, vielleicht für so ein Fazit von diesem Teil, weil wir haben ja auch, du hast schon unseren Mittelalter-Talk auf der Cactus erwähnt, da war ja der Tobi Stülz-Zwilling dabei von Warhorse, und da haben wir viel auch über so das Thema Realismus gesprochen, und da haben wir auch, also da hat er ganz interessante Einblicke gegeben zum Thema, dass man oft auch weniger Realismus in einem Mittelalterspiel hat, als man denkt. Also dass manchmal Mittelalterspiele sehr realistisch wirken, aber am Ende dann immer noch sehr, sehr zu künstlerischen Zwecken und zu Zwecken des Spielspaßes einfach doch nochmal frei interpretiert wurden oder zusammengekürzt wurden oder sowas. Es ergibt natürlich total Sinn. Aber hast du das Gefühl gehabt, Demi, dass dieser Fokus auf Realismus immer noch der gleiche ist wie beim ersten Spiel? Also dass sie immer noch sagen, wir wollen auch nicht super zugänglich sein. Also das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber ich weiß, dass der Executive Producer zum ersten Teil mal meinte, dass halt viele AAA-Spiele, hat er sogar Ubisoft und Assassin's Creed als Beispiel genannt, so forgiving wären, also so sehr nachsichtig mit den Spielern, und dass sie das eben einfach nicht wollen und dass das einfach nicht der Geist ist, den sie transportieren wollen. Glaubst du, das ist immer noch so?
100%, ja, würde ich schon sagen. Es arbeiten auch, also die Entscheidungsträger hinter dem Spiel sind auch immer noch die gleichen. Also der Programmierer, der ja auch gesagt hat, das ist ein Hardcore-Rollenspiel, das ist nicht Hardcore, er hat gesagt, das ist ein Oldschool-Rollenspiel. Das hat er ja im Trailer gesagt, das hat er mir gegenüber auch nochmal betont. Der war auch schon an Kingdom Come 1 beteiligt, das ist dieselbe Historikerin an Bord, die ich auch schon zum ersten Teil interviewt habe. Und auch dieser Victor, der über die historischen, ne, diese Schnittstelle ist zwischen Art Department und historischer Authentizität, der ist auch noch schon damals dabei gewesen. Also da haben sie, glaube ich, nichts verloren in ihrem Fokus. Ich glaube, sie wollen halt da, wo Kingdom Come, weil, ne, es ist ja immer dieses, ja, wir haben Ecken und Kanten, als kann man ja auch als Ausrede benutzen, einfach grob zu designen oder fahrlässig zu designen. Ich glaube, das ist genau das, worauf sie hinaus wollen. Da wollen sie halt abschleifen. Aber ihnen ist halt so wichtig, ein glaubhaftes tschechisches Mittelalter zu entwerfen. Das ist ihre oberste Designmaxime nach wie vor. Und sie sagen ja auch, das Spiel ist jetzt das, was sie ursprünglich machen wollten. Das glaube ich ihnen auch, weil sonst hätten sie ja diesen ganzen anderen Kram nicht schon im ersten Teil angelegt. Also der eigentliche Story-Anfang war ja der Prolog vom ersten Kingdom Come. Und da ging es im ersten Kingdom Come ja eigentlich ganz lange um andere Sachen. Und jetzt geht es eigentlich erst um diesen Hauptkonflikt. Sie konnten es halt nur damals technisch nicht umsetzen. Und das werden sie jetzt voll in den Fokus nehmen. Und ich glaube, gerade diese Kleinteiligkeit, dieses Detailverliebte, dieses, wir schauen, dass unsere Wappen alle richtig sind und so, wir schauen, dass wir halt nicht schwarz-weiß zeichnen, sondern wie Fabiano auch gesagt hat, dass halt dieses Ringen zwischen Wenzel und Sigismund, dass dieser Wenzel, dem sie die Treue halten, durchaus eine schwierige Figur war, Aber gleichzeitig natürlich dann in Machtvakuen sofort alle Local Lords versuchen, ihre Vorteile durchzudrücken und so. Das werden sie alles durchziehen. Und also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass Kingdom Come seine Identität verliert. Überhaupt nicht.
Ja. Das ist tatsächlich ganz spannend. Und damit kommen wir, ich schwenke jetzt quasi, pass auf, es wird ganz abenteuerlich, zu deiner Pinnwandnadel rüber. Aber das passt wirklich ganz gut gerade, der Gedanke, weil lustigerweise, ich habe das jetzt auch in Recherche für den Podcast nochmal festgestellt, wurde der erste Teil in der Community zumindest allgemein so als Indie eingestuft. Es war halt irgendwie in so einem sehr schwierigen Realm, in dem es sich da bewegt hat, ob es jetzt wirklich ein Indie-Spiel ist oder nicht. Aber in der Community wurde es oft so gesehen. Und das wurde, damit wurden dann auch oft zum Beispiel so die technischen Probleme gerechtfertigt in der Community. Wiederum der Executive Producer hatte eben 2018 gesagt, ja, er sieht das mehr als so eine Brücke zwischen AAA und Indie, weil sie zum Beispiel zu dem Zeitpunkt gesagt haben, wir können nicht mit Assassin's Creed zum Beispiel konkurrieren. Wollen wir aber im eigentlichen Sinne auch gar nicht, weil solche Spiele oft diesem Trend folgen, dass sie eben sehr nachsichtig sind, also sehr forgiving. Und er meinte, ja, Indie-Spiele sind halt oft origineller und weniger nachsichtig, aber haben dafür halt das limitierte Budget. Und sie sehen sich so ein bisschen als irgendwas in der Mitte, weil sie haben halt einen höheren Production Value als Indie-Spiele üblicherweise haben, aber wollen trotzdem so Indie-Spiel im Herzen sein. So, man weiß nicht genau, was das Budget von Teil 1 war. Ich habe gelesen, es gab eine Schätzung von Forbes, die sich auf $36.5 Millionen beläuft. Aber das ist nicht bestätigt. Und muss man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, diese Info. Jetzt werden sie auf jeden Fall mehr Budget haben. Du hast gesagt, sie haben auf jeden Fall auch schon ihre Studiogröße verdoppelt. Und damit ziehe ich jetzt die Pinnwandnadel raus. Ich habe gesagt, es wird abenteuerlich. Dass du nämlich schon erwähnt hast, es wird auch aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht ein sehr, sehr wichtiges Spiel.
Ja, weil sie sind ja nicht mehr Indie, also seit 2019. Ich meine, glaube, Deep Silver hat ja damals schon den Vertrieb übernommen für so die Exemplare von Kingdom Come, aber sie gehören eben seit 2019, glaube ich, offiziell sind sie eine Tochter von Plyon, also jetzt Plyon, damals Koch, und damit auch von Embracer, die ja gerade während der Corona-Pandemie einen extremen Einkaufsrush hatten, wie so ziemlich der Rest der Branche auch, ja, in dieser Phase des extremen Wachstums. Und das ermöglicht natürlich bestimmte Dinge, ja, es ermöglicht halt andere Produktionsvolumen, andere Produktionsbudgets. Kingdom Come 1 hatte ja damals noch, ist ja auf Kickstarter ursprünglich gestartet, bis dann Investoren übernommen haben. Und jetzt ist es eben komplett dann über den Publisher, das Investment. Und ermöglicht eben dann auch eine Studiogröße von 250 Leuten, ja, was halt enorm ist. Also ich glaube, 2019 waren es noch 100 noch was Leute. Also da reden wir in der Entwicklungsphase über eine Verdopplung an Belegschaft. Und was ich auch so mitbekommen habe, hat Embracer auf die kreative Natur des Spiels keinen Einfluss. Das war ja auch immer so ein bisschen ihr Aushängeschild, dass sie generell versuchen, den Leuten, den Studios kreative Freiräume zu lassen und sich eher auf der Marketingseite um so Sachen kümmern. Das war zumindest, glaube ich, damals ihr großes Postulat, als auch dann das mit Embracer losging, als dann irgendwie Aquanox fortgesetzt werden wollte und solche Sachen, diese Anfangsjahre. Naja, aber Embracer hat eben, oder bei Elex haben wir es ja auch mitbekommen, ja, wo Björn Pankratz ja dann schon die Piranha Bytes Vision von Elex 1 und Elex 2 durchziehen konnte. Aber da haben wir es ja jetzt jüngst mitbekommen. Das große Aber ist, Embracer ist gerade dabei, radikal Stellen zu kürzen. Also ich glaube, sie haben letztes Jahr 2023 allein 29 Spiele eingestellt und über 1300 Leute, über 1300 Stellen gestrichen, 1300 Leute entlassen, was ja enorm ist. Und ja, Piranha Bytes hat es ja auch erwischt. Also da wurde ja die komplette Belegschaft vor die Tür gesetzt, was ja für uns also generell einfach ein sehr tragisches Event ist. Und da ist natürlich, also ne, da muss man jetzt kein Nostradamus sein, um zu wissen, dass hinter Kingdom Come Druck ist. Dieses Spiel wird sich, glaube ich, sehr, sehr gut verkaufen, aber es muss sich auch sehr, sehr gut verkaufen, weil die gehen halt all in. Ja, sie haben ja jetzt, ist ja nicht jetzt irgendwie ein Studio, das parallel noch drei andere Projekte entwickelt. Das Projekt war sehr teuer. Also das ist jetzt alles nur Spekulation meinerseits, aber ich kann mir vorstellen, Embracer schaut sehr, sehr genau darauf, wie Kingdom Come performt und was zumindest auch der CEO von Plyon gesagt hat in der Ansprache, dass es eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Spiel für sie 2024 wird. Also da ist ein extrem großer Fokus drauf. Und ja, Ich diese Entlastungswelle bei Embracer hängt ja wohl, wenn man den ganzen Reports glauben kann, auch stark damit zusammen, dass da ja ein Rieseninvestment, ein Milliardeninvestment geplatzt ist, das ursprünglich diese von der saudi-arabischen Regierung finanzierte Investmentabteilung, diese Savvy Group oder wie sie heißt, die sollte das übernehmen. Das ist aus welchen Gründen auch immer nicht, hat das nicht stattgefunden. Das heißt, es hat natürlich diesen Prozess des Cost-Cuttings oder der Kosteneinsparung massiv beschleunigt. Aber generell ist die Branche ja gerade in einem Sparmodus, in einem Rezessionsmodus, weil eben die Erwartungen, die aus der Corona-Pandemie rausgekommen sind, wir haben ja schon in zig Podcasts drüber gesprochen, weil die sich nicht gehalten haben. Ich weiß halt nicht, wie die Gaming-Branche Ende des Jahres aussehen wird. Ja, ich bin ganz bei Heiko, dass wir mit den Entlastungen noch nicht durch sind in der Branche. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, dass Kingdom Come 2 echt ein Schicksalsspiel sein wird für Warhorse.
Ja, das wird super spannend. Ich meine, gerade Embracer hat zuletzt zumindest angedeutet, dass sie so langsam wieder in einen einigermaßen gesunden Zustand gelangen, was ja schon mal erstmal Hoffnung gibt, dass es da jetzt nicht erstmal so radikal weitergeht mit Stellenstreichungen. Aber auch gerade vor allem für Kingdom Come ist es halt eine super spannende Position oder halt eine sehr verantwortungsvolle Position, wenn man so viel erreichen muss aus der Perspektive eben eines Singleplayer-Open-World-Spiels, das man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat als die Gelddruckmaschine, die man immer irgendwie anwirft in der Gaming-Branche, sondern das sind dann eben die großen Service-Games. Nicht, dass jedes Service-Game automatisch eine Gelddruckmaschine ist, das haben wir in den letzten Jahren auch deutlich öfters gesehen, aber eben eins, was sich vor allem über Verkaufszahlen eben eine Position erarbeiten muss, vor allem dadurch, dass eben ein Hype entsteht und dafür brauchst du Qualität, dafür brauchst du eben ein Produkt, das bei den Leuten ankommt, das eben durch Mundpropaganda und durch, keine Ahnung, Influencer und Presse, die das dann eben sehen und für gut befinden, sagen, das solltet ihr euch kaufen und da muss da ein Hype drum entstehen, der seinesgleichen sucht, damit so ein riesiges Projekt sich wirklich refinanziert und das ist dann halt eben, das ist dann aus einer Spielerperspektive sehr schön, weil wir wissen, wir wollen vor allem Qualität und sie brauchen Qualität, dass da am Ende was Gutes bei rumkommt und sich dieses Investment lohnt. Und jetzt hoffen wir einfach nur, dass diese Qualität dann auch drinsteckt.
Ja, also ich bin auch optimistisch, dass es, also eigentlich spielt ja der aktuelle Trend ihnen in die Karten. Also ich glaube, der Release-Zeitpunkt, wenn sie es ja noch 2024 releasen wollen, schätze ich jetzt mal, auch das wieder ist reine Spekulation, aber ich schätze mal, dass es eher ein Herbstgeschäftsspiel wird, weil das Frühlingsgeschäft schon durch ist. Also, dass sie es eher Ende des Jahres rausbringen. Und ich meine, wenn man das vergleicht mit 2018 war ja der Open-World-Craze noch voll im Gange. Also, da hattest du ja ein Herbstgeschäft, das voll gepflastert war mit Open-World-Spielen. Von Ghost Recon über Assassin's Creed bis hast du nicht gesehen. Und dieser riesige Wasserkopf an Open-World-Spielen ist ja so ein bisschen durch. Und darüber hinaus, glaube ich, hatten Baldur's Gate schon ein Stück weit die Leute dafür sensibilisiert, wie krass diese so ein bisschen diese Mundpropaganda sein kann, wenn es darum geht. Also dieses Leute empfehlen dir dieses Spiel so. Also ich habe das selbst noch nicht so ganz verinnerlicht, auch dieses aktuelle Spielejahr mit so Spielen wie Helldivers 2 oder auch in Palworld, aber vor allem in Helldivers 2. So diese Nischenhits, wo auch wir als Expertinnen und Experten wahrscheinlich im Vorfeld nicht gedacht hätten, dass es so groß wird. Das ballt sich gerade so stark und zumindest reitet Kingdom Come 2 ja sehr diese Welle. Ja. Also es wird ja, glaube ich, in der Rezeption überhaupt nicht so wahrgenommen wie ein Ubisoft Open World Spiel. Und ich glaube, in dem Fall tut ihnen das sogar gut. Und ich kann mir vorstellen, wenn das im Herbst rauskommt, werden sie halt eben nicht so eine große Konkurrenz haben wie 2018 noch und auch eine größere Chance, da sich einfach zu platzieren. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, also wenn jetzt Dragon Age 4 auch im Herbst rauskommt, das wäre natürlich dann blöd für sie, dass ausgerechnet das dann kommt. Aber ansonsten hast du halt Assassin's Creed Red, das ja allen Gerüchten zufolge im Herbst erscheinen soll. Und ich glaube, das wird es dann auch schon mehr oder weniger gewesen sein an großen Open-World-Krachern.
Ja.
Gut, und Call of Duty soll Open World Level haben, aber da kann ich euch jetzt schon prognostizieren, die werden nicht gut sein. Ja.
Ich meine, ganz steile These, ich glaube, sollte es passieren, dass irgendwie Dragon Age 4 und Kingdom Come Deliverance 2, heißt es überhaupt Deliverance?
Deliverance
ja,
2,
ja. Deliverance, weil es hieß mal irgendwie, dass vielleicht einen anderen Untertitel, naja.
Ja, da haben sie sich, das muss wohl sehr viel interne Diskussion gewesen sein, aber sie haben sich dann für Deliverance 2 entschieden. Ja.
Also wenn Kingdom Come Deliverance 2 und Dragon Age ungefähr im gleichen Zeitrahmen erscheinen. Ich glaube, da wird sich eher Dragon Age warm anziehen müssen, weil ich nicht glaube, dass BioWare und Dragon Age aktuell noch den Stand haben, wie vor ein paar Jahren.
Ja, ich habe den gleichen Gedanken gehabt, dass es zumindest sein kann, weil wir haben das erlebt bei Starfield und Baldur's Gate, als wir noch immer gedacht haben, mein Gott, das arme Baldur's Gate 3, jetzt kommt das zusammen mit Starfield und
stimmt, ja.
Nun, ja. Also da kann sich das Blatt auch wenden, absolut. Das sehe ich auch so. Wobei, es wird halt spannend. Ich glaube, die Spiele, die jetzt ein positives Beispiel dafür waren, über Mundpropaganda sehr, sehr gute Verkäufe zu erzielen. Zum Beispiel, also ich sag mal vergleichbare Open-World-Slash-Rollenspiele, wie jetzt Baldur's Gate 3 oder Elden Ring vorher, die haben davon sehr profitiert, dass sie sehr, sehr individuelle Spielerfahrungen geboten haben und dass Leute gern darüber gesprochen haben, was sie erlebt haben, Fanart von ihren Charakteren gemacht haben und so weiter. Das hat dann natürlich Kingdom Come vielleicht weniger. Das heißt, da wird es spannend, ob das auch funktionieren kann. Aber ich denke auch, dass es theoretisch mit Dragon Age auch konkurrieren kann.
Ich glaube, was ihnen in die Karten spielen kann, ja, ich bin ja jetzt nicht Gen Z, aber so auch im Sinne von TikTok und so weiter, wenn du halt so, ich glaube, Kingdom Come 2 könnte, wenn sie das alles so umsetzen, wie sie es sagen, auch mit dieser sehr interaktiven Open World, mit der du halt Quatsch machen kannst, die so ein bisschen mehr sandboxy ist und so, das wird sehr realable. Also kannst du halt gute Reels draus machen. Ja, weil du zeigst halt alleine wenn die Wälder wieder so geil aussehen, ja, zeigst du halt ein Reel, wie du halt durch diesen Wald da reitest und die Leute sind so, boah, krass, sieht ja mega gut aus, ja. Weil Wälder können sie. Und dann machst du irgendwie so ein Reel wie, keine Ahnung, du halt irgendeinen Quatsch in der Open World machst. Jemanden, wie du sagst, Geraldine, einfach jemanden einkleidest oder jemandem einen ultra hässlichen Hut anziehst, weil der denkt, er hat gerade ein Schnäppchen geschlagen oder so. Ich glaube, das sind so diese Dynamiken, die ihnen echt helfen können, das Spiel auch für die Leute spannend zu machen, die jetzt nicht Kingdom Come 1 gespielt haben.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das ist sowieso jetzt super interessant, ob sie überhaupt jetzt diesen Weg gehen, wollte ich dich noch fragen, inwieweit du das überhaupt weißt, weil wir haben jetzt super oft in letzter Zeit darüber gesprochen, unter anderem wir beide, Demi, in der Diskussion über Mikrotransaktionen, die durch Dragon's Dogma jetzt wieder aufkam, aber auch auf der Cactus, als wir den Service Game Talk hatten, haben wir jetzt darüber gesprochen, ja, irgendwie ist es halt auch immer schwieriger für große Spiele, sich noch irgendwie rentabel zu halten, weil die Entwicklung immer teurer wird. Wir wissen, sie haben auf jeden Fall mehr Budget als im ersten Teil. Glaubst du, das ist überhaupt was, also eine Strategie, die sie jetzt verfolgen, dass sie sagen, wir gehen wirklich rein auf Singleplayer-Rollenspiel ohne weitere Monetarisierung. Wir wollen das weiter so durchziehen?
Also ich glaube, kategorisch kann das schon funktionieren. Muss es auch, weil ich glaube nicht, dass sie, also ich habe sie gefragt, ob Heinrich einen Battle Pass bekommt, da meinten sie nein. Es kann kategorisch schon funktionieren, im Endeffekt zählt dann, ob die Zahlen groß genug sind. So ein Spiel wie Kingdom Come, das ist, passt wieder zu, ne, Michas Capcom-Auswertung, Jahresbericht, den er in dem anderen Podcast über Mikrotransaktionen auch vor uns mitgegeben hat. Aber im Endeffekt ist das ja auch ein Spiel, das über Jahre sammeln wird. Ja, also du wirst das in jedem Sale, und ich gehe mal schwer davon aus, auch das wieder reine Spekulation, dass sie einen ähnlichen DLC-Plan fahren werden wie beim ersten Teil, also mehrere Story-DLCs. Eventuell schon ein bisschen besser vorbereitet als beim ersten Teil, weil da hast du schon gemerkt, dieser A Woman Slot, der vierte DLC, war der eigentliche große DLC und die anderen drei waren so ein bisschen Futter für zwischendurch. Aber dass sie darauf wieder setzen werden und dass sie auch versuchen werden, über Steam Sales, vielleicht auch über den Game Pass oder so, dass sie da von Microsoft Geld bekommen, dass sie versuchen, den Revenue-Fluss über die Jahre hinweg hochzuhalten. Aber damit das klappen kann, muss das einfach trotzdem eine extrem große Menge an Exemplaren verkaufen.
Ja.
Und wie groß die jetzt ist und ob sich das mit dem Budget rechnet, das wird die spannende Frage bleiben, weil das ist sau schwer einzuschätzen. Also ich kann mir vorstellen, dieses Spiel muss extrem erfolgreich sein. Wo der Punkt genau liegt, das werden wir dann sehen. Ich weiß nur, es wäre einfach zum Weinen schade, wenn dieses Spiel scheitern würde. Ne, also selbst wenn es jetzt im Endeffekt dann broken rauskommt und vielleicht auch nicht so gut ist oder so, aber ich finde eine Gaming-Welt besser, in der es so Projekte gibt. Ich will jetzt nicht zu predigend werden, aber ich finde es einfach cool, da auf diesem Besuch zu sein und dann mit den Entwicklern zu sprechen und zu hören, dass die einfach den Mund halt auch ein Stück weit vollnehmen und weil sie sagen, wir wollen halt was ganz Spezielles machen. Ja, was Fabiano da auch gesagt hat, wir wollen halt so ins Detail gehen und das soll alles irgendwie hier und wir sind da in die ganzen Stuben reingegangen und so weiter. Ich finde es einfach cool, dass Warhorse als Studio groß geworden ist und fände es halt sehr, sehr schade, wenn nach Deliverance 2 Schluss wäre.
Also wenn ich ein richtig gewissenloser Director auch bei einem Board von einem großen Publisher wäre, dann würde ich in Kingdom Come 2 Retterschnaps für 99 Cent verkaufen.
Ja. Das wäre es, einfach Safe Games für 99 Cent. Ja. Oder freies Speichern, dann einfach pauschal für einen Zehner.
Gibt es denn noch Retterschnaps überhaupt?
Das weiß ich nicht.
Das war ja eine große Diskussion im ersten Teil, diese ganze Retterschnaps-Angelegenheit.
Ja. Oh, da wäre ich froh, wenn sie ihn nicht mehr bringen würden. Echt, das war so eine der Sachen, wo ich dachte, ach komm, gib mir, lasst mich safe scammen. Sie wollten das ja damit verhindern. Sie haben ja auch so dieses, ähnlich wie auch Cyberpunk, dieses Konzept von wegen, du triffst da die Entscheidung und es hat halt dann irgendwie... Sie wollten ja alles Mögliche machen, dass man eben nicht vorher abspeichert. Aber ich liebe das, einfach abzuspeichern, zu schnell speichern und irgendeinen Mist auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann neu laden. Und wenn es klappt, vielleicht auch neu laden.
Wäre sogar eine Marketingentscheidung. Wenn du sagst, wir versuchen jetzt doch wieder die Leute regelmäßiger speichern zu lassen, dass die Sachen ausprobieren können, erhöht das ja die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute eben tolle Sachen ausprobieren und kreativ sind und dann eben diese Sandbox ausnutzen, um wiederum tolle Videos zu machen, die dann irgendwo auf TikTok steil gehen.
Mhm. Ja, also ich meine, das ist eine total individuelle Entscheidung, glaube ich, wo man da hin will und wo man den Fokus irgendwie drauf legen möchte. Ja. Also man kann es zum Beispiel bei Dragon's Dogma immer noch nachvollziehen, dass man sagt, sie ihnen ist es sehr wichtig, dass man mit Entscheidungen auch leben muss.
Ja.
Oder auch bei anderen Spielen. Also ja, bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich mach das immer fertig. Ich will nicht mit Entscheidungen leben. Ich will das neu laden können, um die perfekte Route durch mein Spiel zu gehen, weil ich keine Zeit habe, ein Spiel dreimal zu spielen.
Ich mag halt die Wahl. Also viele machen ja auch einfach, hier Baldur's Gate, kann ich auch sagen, okay, spiele ich jetzt den nicht Hardcore-Modus, heißt irgendwie anders. Auf jeden Fall den Honor-Mode von Baldur's Gate 3. Spiele ich halt das, habe ich nur einen Safe-Slot, weil ich halt einfach Hardcore bin und es so ausprobieren möchte. Ist halt, finde ich, immer noch die bessere Herangehensweise, als Leute dazu zu zwingen, wirklich auf jeden Fall nur einen Spielstand zu nutzen und mit ihren Entscheidungen zu leben. Ich mag das, ich lebe gerne mit meinen Entscheidungen in Rollenspielen. Aber manchmal...
Aber das ist doch wie das echte Leben. Da muss man doch auch schon immer mit seinen Entscheidungen leben. Ja? Einmal neu laden können. Aber da sagst du was, also ich bin auch sehr gespannt, ob sie diese Hardcore-Sachen wieder einbauen, weil die fand ich cool, die haben sie ja nachgepatcht beim ersten Teil, da hast du dann irgendwie mit spröden Knochen und irgendwelchen einem Band im Spiel launchen konntest und dann musstest du einfach die ganze Zeit mehr essen und solche Sachen und das hatte keinerlei Vorteile außer einem Achievement und dass du dir das Leben schwerer gemacht hast, aber sowas finde ich immer geil.
Oh ja, das ist fantastisch. Oh mein Gott, ich wollte noch loswerden zum Thema Erfolg, dass sie Erfolg haben werden. Kann man noch mal kurz droppen? Die aktuellste Zahl, Verkaufszahl von Teil 1, sind 6 Millionen Verkäufe zum Zeitpunkt Februar 2024.
Ja.
Und das ist gar nicht mal so schlecht. Also ich meine, weil sie sich ja selber auch mit Assassin's Creed verglichen haben und weil ja nun auch 2018 Assassin's Creed Odyssey rauskam, das hat sich zum Vergleich, die Zahl ist ein bisschen veraltet, aber auf jeden Fall über 10 Millionen Mal mittlerweile verkauft, also circa doppelt so viel wahrscheinlich mittlerweile. Man kann das so schwer einschätzen, weil ich glaube, dass auch die Produktionskosten von Odyssey stellar höher waren als die von Kingdom Come. Na, ich bin super gespannt auf jeden Fall. Jetzt ist nur noch die Frage, glaubt ihr denn, dass es überhaupt realistisch ist, dass sie es dieses Jahr noch schaffen, wirklich zu releasen, oder haben sie sich da vielleicht zu viel vorgenommen?
Gute Frage. Ich bin mir sehr unsicher. Also bin mir sehr, sehr also ich weiß halt nicht. Ich wüsste halt, also es käme halt, ich bin mal sehr gespannt, wenn man dann irgendwie mal ein Gameplay-Bild bekommt, wo wir dann auch drüber reden können und alles drum und dran, so richtig so eine Preview und alles, wo man es so ein bisschen besser einschätzen kann, ob überhaupt eine Verschiebung sinnvoll wäre oder nicht. Weil was ich mir schon wünschen würde, das ist jetzt natürlich auch wenig überraschend, ist, dass sie es so lange verschieben, bis es einfach einwandfrei läuft und dass sie es nicht irgendwie auf Teufel komm raus im Herbstgeschäft noch auf den Markt drücken. Auf der anderen Seite, da weiß ich halt auch nicht, wie viel Druck dahinter steht. Also da bin ich selbst überfragt, ob sie das auch releasen müssen. Weil da ist halt nun mal jetzt auch ein Publisher dahinter, der Geschäftszahlen hat und die auch reporten muss und so.
Ja, ich meine, es ist ein extrem wichtiges Spiel, das haben wir gesagt. Es ist ein Spiel, an dem sehr, sehr, sehr viele finanzielle Zukünfte quasi hängen. Und da sind so Entscheidungen natürlich nochmal doppelt schwierig, ob man es verschiebt. Ich sag mal so, im schlimmsten Fall, dass es wieder zu früh rauskommt und ein bisschen verbuggt ist, hat Warhorse zumindest bewiesen, dass sie sehr gut in der Lage sind, ein Spiel gesund zu patchen, dass sie das dann nicht rausfeuern und das wird dann vergessen, sondern sie sind dazu in der Lage, da am Ball zu bleiben und es dann noch zu dem zu machen, was sie gerne wollen. Also im schlimmsten Fall verlasse ich mich zumindest darauf, dass sie das hinkriegen.
Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist für mich eins der, also ich freue mich so krass auf dieses Spiel. Und das ist sowas so aus einer ganz persönlichen Perspektive und ich will es niemandem irgendwie schlecht reden, aber für mich war 2024 bisher spielemäßig einfach, ne, Prince of Persia finde ich cool, aber auch so Helldivers und Palworld, und das ist alles nicht so persönlich meins. Und Kingdom Come 2 ist ja so das erste Spiel, wo ich sage, um Himmels Willen, ich werde jetzt erstmal den ersten Teil nochmal spielen, 100%, um mir die Wartezeit zu verkürzen. Aber das, wenn ich dieses Jahr ein Spiel spielen muss, neben Assassin's Creed Japan, dann das. So sehr freue ich mich da drauf. Und ja, also von daher, da hängt viel dran, auch für mich als
ja,
Fan.
Auf jeden Fall. Das wird dem Spielejahr, glaube ich, sehr gut tun, das Ding, wenn es wirklich rauskommt. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Gerade nachdem wir aus so einem Jahr wie Baldur's Gate 3 rauskommen. Also ich werde nicht sagen, dass Kingdom Come genauso erfolgreich wird und genauso herausragend wie Baldur's Gate 3. Aber ich bin schon ein bisschen verwöhnt jetzt. Also ich erwarte schon, jedes Jahr etwas in diese Richtung zu haben. Und da ist für mich ein Kingdom Come zum Beispiel jetzt auch näher dran als ein Star Wars Outlaws oder so.
Ja, da haben wir auch viel drüber geredet, wie das Jahr jetzt überhaupt weitergehen soll. Und wir sind jetzt mittendrin mittlerweile. Wir sind jetzt schon irgendwie mit dem ersten Viertel quasi durch des Jahres. Und da haben wir so viel drüber gesprochen, wie soll das weitergehen nach einem Jahr wie 2023, wo einfach so viel los war, dass selbst irgendwie in Tears of the Kingdom gefühlt Ende des Jahres vergessen war, weil einfach so viele Sachen noch gekommen sind. Und man dachte sich, ah ja, das war auch noch, das war gut, stimmt. Also ich bin auch hoffnungsfroh, sagen wir mal so, dass das was wird. Und vielleicht tritt es ja auch wieder einen neuen Mittelalter-Hype los. Ich meine, Skyrim hat damals den Wikinger-Hype losgetreten, der zu viele Jahre angehalten hat. Und vielleicht kommt jetzt das Mittelalter wieder, wenn Manor Lords und Kingdom Come so vorliegen.
Also gerade die beiden Spiele können, glaube ich, im Verbund dafür sorgen, dass der Hype wieder real wird.
Ja, ich würde mich nicht beschweren.
Und dann guckt Ubisoft und denkt sich so, wisst ihr was? Anno 1404-2.
Oh. Ja. Cool. Ich meine, ja. Ach du, warum nicht? Warum eigentlich
Was
nicht?
Hast du gegen Anno 1404?
Ich starte direkt mit dir in den nächsten Podcast. Ich drücke kurz auf Pause und dann nehmen wir direkt die nächste Folge auf. Nein, ich habe nichts gegen 1404. Das ist ein komplexeres was ich gerade gemacht habe.
Gut.
Ach, ihr beiden. Ich bin sehr gespannt. Wir bleiben alle sehr gespannt. Ich kann auf jeden Fall euch da draußen noch empfehlen, wenn ihr noch viel mehr Sachen im Detail hören wollt, was da jetzt alles drin gesteckt hat und was Demi alles erfahren hat, dann findet ihr das entweder in Textform auf gamestar.de in deiner Preview, Demi, oder noch kompakter und mit deiner wundervollen Stimme vertont in Videoform auf dem Gamestar YouTube Hauptkanal. Da findet man das Preview-Video von dir. Da kann man wirklich jetzt nochmal alles nachgucken, was wirklich neu drin ist und was sich verändert und was wir alles schon wissen. Und ich danke euch beiden sehr für die Einschätzung. Danke, Fabiano, für deine fachkundige Einschätzung und dass du nicht mit Mist geworfen hast.
Ausnahmsweise
mal. Es ist nicht selbstverständlich. Ja, es ist wirklich nicht selbstverständlich. Danke, Demi, dass du uns deine coolen Eindrücke mitgebracht hast. Und danke euch, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt. Und ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare. Schreibt uns gern eure Wünsche, eure Eindrücke, eure Hoffnungen, eure Sorgen, hauptsächlich in Bezug auf Kingdom Come, aber ansonsten auch alles, was euch sonst bewegt.
Genau.
Ja, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, noch einen schwierigen Zahnarzttermin diese Woche habt, könnt ihr uns das auch gern schreiben.
Lasst es uns wissen.
Da habt ihr auf jeden Fall unser Mitgefühl. Und ansonsten hören wir uns jetzt sehr bald wieder. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.